Herzlich willkommen beim Podcast der Kirchenpott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Wir haben viele Infos heute schon gehört und das zeigt, dass wir viel Leben haben in der Kirche. Das freut mich sehr. Das wird was, gerade das Sola-Hammer-Projekt und freue mich, dass es die nächsten Jahre weitergeführt wird. Will euch auch ermutigen als Team. Ganz, ganz wichtig. Und wir waren jetzt über den Sommer auf einem 14-Tages-Rhythmus als Kirche, der endet heute und da bin ich auch ganz froh drum, denn ich liebe es, jede Woche Gottesdienste zu haben und wir haben nächste Woche direkt wieder Gottesdienst mit einem Highlight, nächste Woche taufen wir. Und zwar sind wir nächste Woche noch einmal an der Kreuzkirche und werden draußen taufen, danach werden wir noch zusammen was essen und grillen, wer gerne was zu essen mitbringen will, kann das gerne tun. Und wir werden ein ganz, ganz tolles Tauffest feiern. Es haben sich schon einige gemeldet zur Taufe. Und wir sind mit Münster und Dortmund zusammen dort. Und das wird ein richtig, richtig schönes Fest. Und freue mich sehr drauf. Ansonsten fängt die Bundesliga wieder an. Das ist auch ein Grund zum Feiern. Und wir alle freuen uns, dass wir samstags und sonntags wieder irgendwo vor der Kiste hängen können. Oder ins Stadion gehen. Nein, vor der Kiste hängen natürlich nicht. Aber Fußball bereichert auch manchmal das Leben. Aber heute geht es jetzt um Jesus, nicht um Fußball. Und ich möchte gerne zum Start beten und ich lade euch alle ein, nochmal aufzustehen. Wir haben uns zwar gerade schon bewegt, aber gut ist es nochmal, wenn man zum Start sich hinstellt und einfach vor Jesus kommt. Und herzlich willkommen auch an Münster, die streamen die Predigt. Schön, dass ihr da seid. Dennis Strehl, ich hoffe, euch geht's gut und wir sind voll mit euch. In Dortmund wird heute separat gepredigt. Genau, und jetzt möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir für alles, was wir schon gehört haben. Und wir wollen uns jetzt auf dich konzentrieren, auf dein Herz und auf das, was du zu sagen hast. Danke, dass du hier bist und danke, dass du uns nicht dort stehen lässt, wo wir sind, sondern dass du uns so sehr liebst, dass du uns verändern möchtest und dass du uns herausforderst. Segne uns jetzt für die Predigt und benutze meine Worte. Amen. Dürft euch gerne wieder setzen. Römer. Ich trage das mal hier rüber, da steht es besser. Römer 5, 1 bis 4. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Schön. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Wir haben freien Zugang. Wir haben eine Grundlage durch Christus bekommen. Für unser Leben. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Gottes Herrlichkeit. Ich glaube, wir haben alle nicht so nur so ein Glimpse, manchmal Ahnung, was Gottes Herrlichkeit bedeutet. Wie schön Gottes Präsenz ist. Wie stark Gottes Schönheit in unserem Leben sein kann. Und irgendwann werden wir das ganz erleben, wenn wir bei ihm sein werden. Jetzt nimmt Römer 5 eine Wendung. Die muss man erstmal schlucken. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Hä? Wie? Wer freut sich über Nöte? Irgendjemand gemeldet? Was behauptet denn hier Paulus? Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Ja, danke. Können wir auch sparen. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Also ich finde das ein bisschen interessant. Im Glauben erreichen wir einen Ort, den ich mal als diesen Sessel hier nehme. Und in diesem Glauben, wenn wir gemerkt haben, was es bedeutet, bei Christus nach Hause gekommen zu sein, dann ist es ein Ort, wo wir richtig merken, wow, ich bin auf der richtigen Seite, ich bin angekommen. Dort ist Liebe, dort ist Vergebung, dort erfahre ich den wahren Frieden. Christus ist der wahre Frieden. Der hat Tod und Dunkelheit besiegt und ich bin angekommen. Ich bin endlich da. Und das ist das, was Paulus schreibt in Römer 5. Hey, du hast Frieden, du hast Hoffnung Und durch die Hoffnung hast du ganz vieles und du hast Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes, wie schön. Ich sitze hier nicht allein in diesem Sessel, sondern stell mir vor, da sitzt ein Sessel daneben und Christus ist mit mir hier und ich bin bei ihm zu Hause angekommen. Und ich erfahre auf einmal Erfüllung meines Lebens. Ich erfahre auf einmal, dass Freiheit passiert. Menschen, die Christus an Christus glauben, erfahren Freiheit ihrer Seele. Vielleicht manchmal von Depressionen und von Ängsten. Hey Leute, das ist der Hammer und das ist Gnade. Gnade ist etwas, ich habe es mir nicht verdient. Und auf einmal schreibt Paulus etwas von einem Problem. Und ich denke so, hä? Warum kommt denn auf einmal auf diesen Safe Place ein Problem? Ich will kein Problem. Stell dir vor, du sitzt im Flugzeug und denkst so, ach, alles cool. Dann kommt die Stewardess und sagt, wir haben ein Problem. Ich will kein Problem. Wer will ein Problem? Ich glaube, da meldet sich keiner freiwillig zu. Auf einmal kommt irgendwie, heute Morgen hatte ich mich gerade fertig angezogen und dachte so, Sarah war hier schon bei der Probe, ich hatte die Kids zu Hause, alles lief total safe. Und dann kommt die kleine zweijährige Ella und sagt, Papa, bitte wickeln, AA gemacht. Und es ist so, jetzt kein Riesendeal, aber in dem Moment war es ein Deal für mich. Ich so, ich will jetzt nicht wickeln, nachher wird mein weißes Hemd noch dreckig mit was auch immer. Ich will dieses Problem jetzt nicht. Und das ist echt ein kleines Problem. Vielleicht hast du ganz andere Probleme. Merkst so, du bist zu Christus gekommen und hä? Wieso soll denn jetzt auf einmal irgendein Problem daherkommen? Ja, wieso? Ich dachte, jetzt glauben wir an Christus, warum gibt es denn Corona? Warum gibt es denn Inflation? Warum gibt es Kriege? Ein Freund von mir, der mich vor 2 Tagen angerufen hat und erzählt hat, dass er Krebs bekommen hat. Warum? Warum ist das auf einmal da? Ich dachte, ich hätte das hier. Und was ich super spannend finde, ist, dass dieses Phänomen schon immer da war. Paulus beschreibt etwas, was schon immer da war, aber er beschreibt auch etwas, wie wir damit umzugehen haben. Und ich möchte gerne darüber predigen, dass ich das Gefühl habe, dass wir manchmal als Jünger von Jesus denken, ich sitze jetzt auf dem Sessel und das war's. Es ist nur noch, ich empfange nur noch. Es stimmt aber nicht. Es ist nicht wahr. Denn wir leben weiterhin in dieser Welt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du mit sowas umgehst. Manche Christen gehen damit um, indem sie sagen, ne Moment, das war nicht der Deal. Das war nicht der Deal. Gott hat mich jetzt enttäuscht. Jetzt bin ich so richtig enttäuscht von Gott. Und verlassen diesen Sessel und sagen, war nicht der Deal. Ich dachte, ich erfahre Vergebung und Gnade und die Tür ist weit offen zu Gottes Herrlichkeit. Ich will nur noch Gottes Herrlichkeit. Wie, jetzt bin ich da in der Kirche und da hatte jemand ein Problem und da ist jemand nicht perfekt gewesen? Nee, mit so einem will ich nichts zu tun haben. Und Leute verlassen dann ihren Glauben. Die zweite Möglichkeit ist, dass wie Christen manchmal damit umgehen, ist, indem sie in so eine Opfermentalität switchen. So, ach ja, wir Christen und diese Welt, es ist alles so schwer und Christus trägt mich aber dadurch. Und es wird auf einmal so ganz wehleidig und schwer. Ja klar trägt Christus uns durch unsere Probleme. Überhaupt keine Frage. Aber es ist auf einmal so ein, okay, ich warte jetzt auf meinen Tod. Und dann bin ich ganz bei Jesus. Und bis dahin müssen wir einfach nur Bibel lesen und durchhalten. Ganz ehrlich, wie unattraktiv ist denn das Christensein? Nicht Bibel lesen und durchhalten, aber dieses, ich versacke in dieser Opfermentalität. Was Paulus aber hier schreibt, ist aus meiner Sicht ein bisschen was anderes. Er schreibt, ihr sollt in der Gnade Gottes keine Säuglinge und Babys bleiben. Ihr sitzt nicht nur in einer empfangenen Haltung, wo jemand kommt und euch alles versorgt, sondern mein Verständnis von der Bibelstelle ist, ich möchte, dass ihr widerstandsfähig werdet und ich möchte euch ausbilden. Ich glaube, dass Paulus genau das sagt. Er sagt, ihr habt Gnade bekommen, um in dieser Welt widerstandsfähig zu werden. Aber um widerstandsfähig zu werden, muss ich mich meiner Probleme stellen und muss Durchhaltevermögen lernen Und Gott schenkt uns Gnade, dass wir Kämpfer im Glauben werden. Das Wort Discipleship im Englischen für Jüngerschaft bedeutet auch Disziplin. So, oh nee, das wollen wir nicht, ne? Letzte Woche noch mit jemandem unterhalten, zwei netten Leuten, die bei uns zu Besuch waren, die davon erzählt haben, dass es so einen Sport gibt, CrossFit. Da wirst du richtig getriezt, ne? Da wirst du nicht in Ruhe gelassen, wenn du zu diesem Sport gehst. Da wirst du im Team richtig ausgebildet, wie du deinen Körper noch mehr steigern kannst. Aber wir wollen so oft Disziplin nicht. Aber ich glaube, dass Jüngerschaft und das Leben in dieser Welt und unsere Berufung auch bedeutet, dass Gott uns widerstandsfähig macht, weil er uns berufen hat, in dieser Welt auch etwas zu verändern und nicht nur auf dem Sessel zu sitzen und Empfangene zu sein. Ganz kurz, ja, Gnade bekommst du nicht durch Disziplin. Gottes Geschenk am Kreuz, dass er für dich gestorben ist, bekommst du nicht, weil du noch mehr trainierst im Glauben. Das ist ein Geschenk. Aber Gott möchte nicht, dass wir dort stehen bleiben, weil er weiß, wir leben in einer Welt, wo wir widerstandsfähig werden müssen. Wo wir Widerstandskraft brauchen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht in so einer Opfermentalität bleiben, sondern dass wir verstehen, dass unsere Jüngerschaft etwas ist, auch ein Geschenk ist, was wir trainieren dürfen und was uns zur Erfüllung dient und was uns dafür zu dient, dass wir Christen in dieser Welt nicht nur welche sind, die am Rand stehen und sagen, oh, ist alles so schlimm, hoffentlich kommt Jesus bald wieder, sondern die sagen, hey, wir starten Sola und wir werden einen richtigen Unterschied zwischen Kids machen. Hey, wir fangen an, in unseren Glauben zu investieren, damit wir in unserem Glauben Muskeln bekommen, um in gewissen Situationen das anwenden zu können, dass Christus uns, in uns drin größer geworden ist. Aber das passiert nicht eben, wie gesagt, nur auf dem Sofa. Wir alle kennen die Klimakleber. Ha, ich werde jetzt hier kein politisches Statement geben. Könnt ihr nicht drauf hoffen. Man kann sich streiten darüber, ob Klimakleber den richtigen Modus gefunden haben, für ihr gutes Anliegen zu kämpfen. Da kannst du dich drüber streiten. Du kannst es total super finden, aber manche und viele finden es vielleicht auch nicht so gut. Finden es nicht so ganz gelungen. Aber eins steht fest. Die kämpfen für was? Und fest steht, wer für etwas kämpft, setzt sich auch der Kritik aus. Und das ist das, was wir aber nicht so gerne wollen. Wir wollen nicht für etwas stehen, weil wir Angst haben, dass jemand auf mich zeigt und mich kritisiert. Wenn ich überlege, ich habe es schon ein paar Mal erzählt davon, wir hatten letztens den Gernot hier zur Predigt, der aus Karlsruhe kommt, der Reach Mallorca gegründet hat mit ein paar Jungs zusammen, die diesen Sommer mit 250 jungen Erwachsenen am Ballermann evangelisiert haben. Ich habe jeden Tag von denen Zeugnisse gehört. Es ist unfassbar, was da passiert. Aber wisst ihr, was auch passiert? Ich habe Videos gesehen, da stehen hunderte Menschen am Strand und gucken sich diesen Strandgottesdienst an, direkt am Ballermann. Da stehen auch Leute und lachen. Da stehen Leute und schreien laut, ihr Affen und ihr Christen und was seid ihr denn für Peinliche und die Jesus mit den Jesus-Latschen und was auch immer. Aber wisst ihr was, wenn du die Storys hörst, dass sie schreiben, dass eine Frau von Dämonen befreit wurde, dann denkst du, Halleluja. Wenn du liest, dass jemand dort schreibt, ich war früher Christ, bin drogenabhängig geworden, lebe auf Mallorca und hat das Gefühl, als er mit jemand gesprochen hat und gebetet hat, dass er sagt, ich will mein ganzes Leben wieder verändern und ihr seid ein Geschenk Gottes, dass ihr gerade diesen Sommer hierher gekommen seid. Dann denkst du, Halleluja, dass ihr bereit wart, euch dorthin zu stellen und euch auszulachen zu lassen. Wisst ihr was? Jüngerschaft und mit Jesus zu leben bedeutet nicht, dass wir allem konform sind. Das bedeutet nicht, dass wir allglatt sind, sondern dass wir Kanten haben, dass wir bereit sind, Dinge in unserem Leben zu verändern, dass ich bereit bin, auch Dinge zu tun, die mich vielleicht manchmal dazu führen, dass sie anstrengend sind und dass sie über meine Hürden gehen. Das bedeutet vielleicht, dass ich manchmal eine Woche lang im Regen auf dem Sola mit Kids im Zelt penne, die die ganze Nacht irgendwie Party machen wollen. Das bedeutet aber auch, dass ich manchmal in etwas investiere und das in meine Beziehung zu Gott und das kompromisslos tue. Ich wünsche mir, dass wir zu Kämpfern werden. Und ich möchte gerne einen Text vorlesen vom US-Präsidenten Theodore Roosevelt, der eine Rede am 23. April 1910 in Paris gehalten hat. Manche haben es von euch schon mal gehört. Er sagt Folgendes. Ihr könnt es hier oben mitlesen. Es kommt nicht auf den Kritiker an, nicht auf den Mann, der darauf hinweist, warum der starke Mann gestrauchelt ist oder wie der Mann der Taten es hätte besser machen können. Die Ehre gehört dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht von Staub und Schweiß und Blut verschmiert ist, der tapfer strebt, der sich irrt, der immer wieder scheitert, weil es kein Weiterkommen ohne Fehler und Rückschläge gibt. Der tapfer strebt, die Taten zu tun, der den großen Enthusiasmus und die wahre Hingabe kennt, der für eine Sache, die es wert ist, alles gibt, der im besten Fall schließlich den Triumph einer großen Leistung kennenlernt und im schlimmsten Fall scheitert, weil er Großes gewagt hat, sodass sein Platz niemals bei den kalten, armen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Was ein krasser Text, oder? Was ein krasser Text. Steht nicht in der Bibel. War ein US-Präsident. Aber was er damit sagt ist, wisst ihr was? Für etwas zu stehen und für etwas zu kämpfen, ist, glaube ich, aus meiner Sicht am Ende des Tages das, warum wir leben. Dass wir unsere Hände dreckig machen und wir haben das Evangelium. Wir haben eine sehr deutliche Aussage in der Bibel. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Auftrag genug. Es ist Auftrag genug zu sagen, okay, was müssen wir anstellen? Was müssen wir anstellen als Kirche? Was muss ich anstellen als Christ? Was muss ich tun, um meine Hände dreckig zu machen, um in die Arena zu gehen und einen Unterschied zu machen? Und jetzt, vielleicht sitzt du hier und sagst so, oh, jetzt spüre ich Druck. Jetzt spüre ich in diesem Gottesdienst Druck. Ich hätte heute Morgen Ermutigung gebraucht. Ich möchte dir gerne auch Ermutigung geben, aber manchmal müssen wir die Dinge nennen, wie sie sind. Ich glaube, dass eine neue Generation entsteht von Menschen, die die Bibel sehr ernst nehmen. Eine neue Generation entsteht von Leuten, die sagen, wir wollen es in die Tat umsetzen und das Christsein nicht nur an der Seite eine Versicherung ist, in die ich ab und zu einzahle, sondern es ist mein komplettes Leben. Es ist mein komplettes Leben. Mein komplettes Leben ist bestimmt von der Liebe Gottes und ist bestimmt davon, dass ich in meiner Jüngerschaft mich trainiere und weiterkomme, um zu kämpfen, um meine Hände dreckig zu machen. Ich glaube, dass eine neue Generation entstehen wird in Deutschland, die bereit sind, Dinge zu tun. Und wisst ihr, du kannst quer durch die Bibel gehen. Mose, David, Petrus, Paulus, du kannst so viele Namen nennen, die alle etwas getan haben und gescheitert sind zugleich. Es kommt immer parallel. Aber sie haben etwas getan und ohne sie werden Dinge nicht passiert. Und jetzt geht es nicht darum, dass du nur große Dinge tust, die die ganze Welt verändern. Sondern es fängt an, indem du in deiner Jüngerschaft anfängst, die Grundprinzipien zu leben, die Gott uns aufgetragen hat. Dass du startest damit zu sagen, okay, ich investiere in meine Jüngerschaft konsequent. Und ich möchte gerne den lieben Willi nach vorne holen und einladen. Lass uns einen Applaus für den Willi geben. Und möchte dir, einfach gerne ein paar Fragen stellen, weil du dich mit einem Thema beschäftigt hast, was ich super spannend finde, was eigentlich für uns alle so, warum haben wir das Thema denn jetzt? Beim Thema Kämpfen und beim Thema Jüngerschaft. Aber das ist genau der Grund, ihr werdet gleich hören, um was es geht, das ist genau der Grund, was ich euch gerne mitgeben möchte. Es geht nicht darum, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen und zu verändern. Sondern es geht darum, dass ich anfange, konsequent in meiner Jüngerschaft die Basics erstmal zu lernen und mir da die Hände schmutzig zu machen und bereit bin, mich widerstandsfähig zu machen. Es gibt ein Thema, was so unfassbar widerstandsfähig die Christen macht wie kein anderes. Und das ist das Thema Gebet. Es ist das Thema Gebet. Und du hast dich mit dem Buch beschäftigt im Rahmen deines Studiums, Theologiestudiums, was zu diesem Thema Gebet geht, und erzähl uns ein bisschen davon. Haben wir ein zweites Mikro? Danke.
Ich muss gestehen, hi erstmal. Ich kann euch nicht ganz sehen, aber genau, es blendet, aber es ist gut. Okay, es war nicht ganz im Rahmen des Studiums, ich bin einfach so ein Hobbyleser und ich wurde eher durch das Studium einfach inspiriert, mich mal einfach mal mit diesem Autoren zu beschäftigen. Das ist Tyler Staton, der hat ein Buch geschrieben, Praying Like Monks, Living Like Fools. Und ich finde der Titel, kann ich das gleich... Ich finde, der Titel ist schon sehr aussagekräftig. Praying like Monks, Living like Fools. Und genau, Der Hintergrund des Buches ist, Tyler Staton ist der Leiter des 24/7-Gebet-Movements in den USA. Es gibt ja das internationale Gebetsbewegung, die wirklich sich zur Mission gesetzt hat, ein Haus des Gebets zu haben, weltweit an verschiedenen Standorten, wo 24 Stunden jeden Tag in der Woche gebetet wird. Und dieses Buch ist super aufgebaut. Und ich kann euch jetzt wirklich empfehlen, falls ihr Inspiration sucht für euer Gebetsleben, liest einfach Bücher über das Gebet. Johannes Hartler hat super Bücher, Tyler Staton hat ein super Buch. Und mich inspiriert das immer, wenn ich merke, boah, in meinem Gebetsleben, da ist gerade irgendwie die Flamme so auf Stufe 1 und ich merke so, ah, oh, ich brauche wieder etwas, dann hilft mir so ein Buch immer, so einen kleinen Boost reinzukriegen. Und das hat er getan, es ist super praktisch aufgebaut. Es gibt immer einen Practice-Teil, das Buch ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen, immer einen Practice-Teil. Und der hat es auch in sich und kann gut was mit einem machen.
Und es geht in diesem Buch eben auch unter anderem darum, Disziplin zu haben. Es geht darum, eben, dass man kämpft für eine Grundlage unserer Jüngerschaft, die sich Gebetsleben nennt. Und was genau ist so die Grundlage dessen, was er aussagt und schreibt?
Ja, genau, Disziplin. Klingt erstmal hart. Ich glaube, der Fokus bei ihm, also er hat verschiedene Foki, aber einer ist Treue. Und zwar, ich versuche es mal so ein bisschen zu erklären, was ich spannend finde. Jesus wurde oft gefragt, lehr uns, wie man betet. Die Leute waren fasziniert davon. Jesus hat einen ganz anderen Stil gehabt zu beten, auf eine ganz andere Art und Weise. Und jetzt zieht der Autor einen Vergleich. Und zwar sagt er, Jesus beim Beten zuzusehen war wie in einer Schnulze, das Paar am Ende zu sehen, wenn sie alt sind, schon so ein bisschen schrumpelig, aber trotzdem mit Liebe in den Herzen, in den Augen füreinander und sich dann wirklich noch liebevoll Hand in Hand begegnen am Sterbebett und dann gemeinsam die Augen schließen und sterben. So, und ich glaube, jeder von uns, der hätte irgendwie so eine Regung, ich würde sagen, fast eine gottgegebene Sehnsucht. Oh, ist das schön. Boah, sowas will ich auch haben, ne? So eine Leidenschaft und Liebe, selbst in hohem Alter. Und ich glaube, was viele Schnulzen nicht zeigen, ist der Weg dazwischen. Es werden oft so die Honeymoon-Phasen gezeigt und dann das Ende. Aber dazwischen passiert einiges. Und genau, er nennt es eben Treue. Treue zueinander. Und Treue ist langweilig und hart, deswegen wird es oft nicht gezeigt, aber Treue ist nötig, um am Ende diesen Punkt zu erreichen. Und er vergleicht es eben mit Jesus, so wie Jesus betete und das war einfach die Frucht seiner Treue. Und das ist ganz interessant, vielleicht kann ich auch so ein bisschen auf die Tradition direkt Bezug nehmen, aus der Jesus auch kommt. Ne, wir denken alle, Jesus kommt aus der christlichen Tradition, dem ist aber gar nicht so, Jesus kommt aus der jüdischen Tradition. Das ist ganz wichtig, weil ihr kennt alle das Gebet, das Vaterunser. Auf die Frage, Jesus, lehre uns, wie man betet, hat Jesus das Vaterunser genannt. Und das war nichts Neues in der Zeit. Ne? Jesus hat nicht was erfunden, es war auch kein spontanes Gebet, sondern es basierte auf einer Gebetstradition, die Jesus nur auf dem Kaddisch, ein jüdisches Gebet, was Jesus quasi persönlicher gemacht hat, für eine persönlichere, intimere Bewegung und Begegnung mit dem Gott. Und das finde ich so spannend, dass Jesus aus einer Tradition kommt. Und wir erkennen das überall in der Bibel. Schon im Buch Daniel, als er ins Exil kommt nach Babylon und in eine neue Kultur kommt mit einer neuen Religion, da heißt es, er nicht aufgehört hat, dreimal am Tag zu beten. So, Jesus kommt aus einer Tradition, wo Gebet nicht unbedingt dieses spontane Reden war, sondern wo es eingebettet war in einen klaren Rhythmus.
Das klingt so ein bisschen eben wie, ich gehe zum CrossFit dreimal die Woche und habe mein festes Ablauf, mein Training. Ich mache das nicht nach Bauchgefühl, ich mache das nicht nach dem, wie es mir gerade ist, sondern ich richte das in meinem Leben ein. Jetzt hat Jesus das gelebt und du sagst, das kommt eben auch aus der jüdischen Tradition, in der er aufgewachsen ist und groß geworden ist. Wie hat die erste Gemeinde das aufgenommen und wie haben Sie das weitergelebt?
Ich find's super spannend. Wir versuchen ja oft zu dem Ursprung zurückzukehren, so wie die ersten Christen gelebt haben, die ersten Gemeinden. Und ich finde, man kann wirklich viel davon lernen. Und zwar eben, Jesus kommt nicht aus der christlichen Tradition, aus der jüdischen Tradition. Und die ersten Kirchen, die haben Jesus nachgeahmt, in dem, wie er gebetet hat. Und wir erkennen das in zwei Stellen. Da habe ich euch zwei mitgebracht. Die erste ist in Apostelgeschichte 3, Vers 1. Da heißt es, eines Tages gingen Petrus und Johannes zur Zeit des Gebets um 3 Uhr nachmittags zum Tempel hinauf. In einer anderen Stelle, Apostelgeschichte 10, 9 heißt es, um die Mittagszeit des folgenden Tages, als sie auf ihrer Reise waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus aufs Dach und betete. Und ich finde es so spannend, es gab einen Rhythmus. Die frühe Kirche hatte einen Rhythmus. Und zwar, die hatten das Morgengebet, das Mittagsgebet, das Abendsgebet. Und wenn die Apostelgeschichte genau liest, dann erkennt ihr immer das Gleiche, den gleichen Rhythmus. Morgengebet, Mittaggebet, Abendgebet. Jetzt könnt ihr euch mal fragen, wie kann es sein, dass in einer Stadt wie Jerusalem, ungefähr in der Zeit des ersten Jahrhunderts, 100.000 Einwohner, sehr multikulturell, sehr hektisch, also vergleichbar mit so einer Metropole wie heute, Berlin, München, wie auch immer, wie kann es sein, dass in so einer Metropole Paulus die Christen in kürzester Zeit zu einem Notfallgebet zusammentrommeln konnte? Wie konnte er das machen ohne Smartphones, ohne Internet? Die Antwort ist ganz klar, die Menschen waren schon da. Sie waren schon da, es gab eine feste Abfolge, Morgen, Mittag, Abend. Und das finde ich so stark, dass sie sich versammelten und dass sie quasi das Gebet für sie auch treu bedeutete. Sie bleiben dran. Deswegen, die frühe Kirche hatte einen ganz klaren Ablauf von Gebet.
Spannend ist in der Kirchengeschichte, dass das irgendwann irgendwie aufgehört hat, ne? Warum hat es aufgehört? Oder warum ist es, vielleicht, manche Kirchen machen es vielleicht, weiß ich nicht genau, aber ich kenne es jetzt nicht. Wir treffen uns nicht morgens, mittags und abends. Ist vielleicht auch beruflich manchmal ein bisschen schwierig. Aber warum hat das grundsätzlich aufgehört?
Ja, prinzipiell, ich glaube, das ist das größte Problem der Christenheit, dass man sich so ein bisschen, dass man konform wird zu der Welt, in der man lebt, dass man sich so ein bisschen anpasst. Und so war das leider auch bei den ersten Kirchen. Na, wir wissen, so geschichtlich gesehen, dann wurde irgendwann diese kleine Sekte, wie sie früher noch war, also die ersten Nachfolger Jesus, wurden ja auch verfolgt. Das wurde irgendwann zur großen Staatsreligion. Und das war eben jahrelang voraus, dieses Gebetsrhythmus war jahrelang Voraussetzung für etwas. Und dann kam quasi, der Fall des Römischen Reiches, die Kirche hat sich quasi mit Politik angefreundet und dann ist so ein bisschen auch das Salz fad geworden, das der Pep im Gebet fad geworden und
vielleicht. Glaubst du, also ich meine, wir wollen nicht religiös sein, wir sagen ganz klar, wir leben alle in Freiheit, es steht nicht in der Bibel, du musst es genauso machen, aber was denkst du, was hatte es für eine Auswirkung, dass sie es gemacht haben, die erste Gemeinde? Also was hatte es für eine positive Auswirkung?
Ja, ich glaube, wir können das voll in der Apostelgeschichte lesen, dass wenn die Menschen zusammenkamen und in Einheit zusammen gebetet haben, dann ist, wenn das Feuer vom Himmel gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir lesen von großem Heil, der kam, Menschen wurden gesund, eine große Menge wurde hinzugefügt, heißt es. Also da passierte was. Das war nicht einfach nur so ein schönes Zusammenkommen. Da ging es richtig ab. Und interessanterweise, als es dann im Römischen Reich so ein bisschen verloren ging, hat eine andere Tradition versucht, das wieder aufzuerleben. Wir nennen sie Wüstenväter, Wüstenmütter, wir können sie auch Mönche nennen. Und in den ersten Klöstern im 4., 5. Jahrhundert hat man versucht, eben daran anzuknüpfen, an diesen festen Gebetsrhythmus, an diese Übung, diese Treue im Gebet und da drin zu bleiben.
Also können wir eigentlich daraus lernen, die Kirche hat verloren, zusammen zu beten.
Also streng genommen, also, aber es ist natürlich auch wichtig, das auf unsere heutige Zeit zu übertragen. Nichtsdestotrotz glaube ich persönlich, gibt es allgemeingültige Prinzipien, die immer gelten. Und ich glaube, unser größter Struggle ist es, in der Zeit, die uns so ablenken will, Prioritäten zu setzen. Und leider, ich spreche da für mein eigenes Leben, ist das Erste, woran wir oft sparen, das Gespräch, das persönliche Gespräch mit Gott.
Wir haben eben davon gesprochen, Muskeln zu bauen in Jüngerschaft. Wir haben davon gesprochen, eben auch Widerstandskämpfer sozusagen für den Glauben zu werden. Mhm. Gebet scheint in der ersten Gemeinde eine wahnsinnig wichtige Grundlage gewesen zu sein. Sag mal deine Gedanken. Welche Schritte könnte man tun? Welche Schritte können wir als Gemeinde tun? Welche Schritte kann ich selber tun? Ganz praktisch, klar kann ich sagen, ich bete jetzt einfach, aber vielleicht ein bisschen konkreter, um vielleicht auch ein bisschen wieder in der Freiheit natürlich, aber dahin zurückzukommen.
Ja, es ist immer ganz schwierig heutzutage irgendwie sagen zu müssen, ihr müsst das jetzt so tun und ne, das ist immer die Gefahr darin, immer gesetzlich zu werden. Ne? Ich komme aus einer sehr gesetzlichen Gemeinde, da war auch sehr viel Druck dahinter, aber ich glaube, Jesus lädt uns voll ein, in eine Freiheit zu kommen und nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Treue in Ehe, treu, in der Beziehung zu Jesus, dass es echt, dass es oft hart ist, oft langweilig ist, oft, ne, du hast es gesagt, es gibt oft ein Problem, es gibt oft Rückschläge, ne, oft passiert etwas. Und ich glaube, wir können aber viel, viel, viel lernen von der ersten Gemeinde und Prinzipien anwenden für unser Leben, die super nachhaltig sind. Und genau, ein Prinzip wäre es zum Beispiel, dass man seinen Kalender rausholt und Prioritäten schafft und schaut, okay, morgens habe ich da Zeit, ich muss ja sowieso aufstehen zur Arbeit, vielleicht stehe ich eine halbe Stunde früher auf. Und ich habe irgendwann aufgehört, mir einzureden, es liegt an meiner Persönlichkeit. Ich bin kein Morgenmensch, ich habe einen sehr niedrigen Blutdruck, mir wurde vom Arzt auch attestiert. Der hat mich gefragt, ja Walter, kann es sein, dass Sie morgens sehr schwer aus dem Bett kommen? Ich so, pff, meine Leben lang kämpft meine Mutter und hat mich früher mit Wasser begossen, damit ich zur Schule gehe.
Guter Tipp.
Und ich kämpfe damit, morgens mich aus dem Bett zu holen, weil ich anscheinend niedrigen Blutdruck habe. Ne? Aber irgendwann habe ich gelernt, Gebet dreht sich nicht um meine Persönlichkeit, es geht um Liebe. Gebet, es geht um Liebe. Ne? Und ich glaube, ich habe es auch in meinem Leben erlebt, wenn ich es schaffe, mich aus dem Bett zu quälen, mir Zeit zu nehmen, alle Ablenkungen auszuschalten, bevor ich an mein Handy gehe, bevor ich irgendwas mache, muss auch ohne Bibel sein, einfach nur kurz connecten, einfach kurz Stille und kurz mich connecten und dann, genau, ein Prinzip. Das andere ist, es gibt viele, viele Hilfen, zum Beispiel vom Internationalen Haus des Gebets gibt es eine Inner Room App, das ist so eine App, die kann einem helfen, quasi Erinnerungen zu bekommen, Gebetsanliegen. Es gibt auch super viele praktische Tipps mittlerweile, um konstant in diesem Rhythmus zu sein. Genau, wir also ein Beispiel, wie so Prinzipien funktionieren können, wobei, ich glaube, man kann viele Sachen ausprobieren und zu gucken, was passt zu einem, was ist gut für mich, und es hilft, glaube ich, oft, genau, eben erinnert zu werden. Und gibt, ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich jetzt gerade wiederholt, es gibt Tools, die einem helfen können.
Wenn ich nochmal CrossFit zitieren darf, dieser Sport ist ein sehr starkes Team-Erlebnis. Mhm. Man geht nicht alleine nur ins Fitnessstudio und macht sein Ding, sondern man ist immer in einem Team zusammen. Und was ich erzählt bekommen habe, ist, dass man sich dort sehr anfeuert, ne? Dass man nicht alleine ist und dass nicht, wenn ich neu dazukomme, gleich das machen muss, was schon derjenige kann, was er 3 Jahre macht, sondern dass man sich gegenseitig hilft, dass man die Steps zusammen geht. Und ich glaube, das ist eben das, was wir in Gemeinschaft gut tun können, ne? Mhm. Dass wir in Gemeinschaft zusammen uns da drin trainieren und wir starten heute oder morgen früh unsere Gebetswoche, die da halt super zu passt. Wenn wir sagen, wir wollen für unseren Glauben aufstehen, kann ich dich gleich einladen, morgen früh, ganz früh aufzustehen, denn wir treffen uns morgens von 6 bis 7 Uhr im Loft zum Beten, machen ein bisschen Worship, beten zusammen, lesen ein bisschen Bibel, zum Schluss gibt es einen Kaffee und dann kann ich dich ganz herzlich zu einladen, einfach zu sagen, lass uns das doch ganz praktisch starten und einfach unsere Muskeln zusammen trainieren. Und wenn du dann morgens mit ganz müden Augen dorthin kommst und sagst, normalerweise hätte ich eine halbe Stunde länger geschlafen oder eine Stunde länger geschlafen, dann klopfen wir uns gegenseitig auf die Schulter und sagen, hey, wir wissen, warum wir hier sind, weil wir unsere Jüngerschaft, unsere Beziehung zu Jesus trainieren und unsere Muskeln trainieren und uns gegenseitig anfeuern. Also da kann ich nur ganz herzlich zu einladen.
Ich habe noch ein Bild, was ich irgendwie voll passend war und aus dem Buch habe. Und zwar ist es das Bild hier, Praying is like Jazz. Und das fand ich so spannend. So ein Jazz hört man einfach gern. Und Jazz ist für uns, wenn wir es angucken, so ein Mix aus Spontanität, Improvisation. Und die Leute lächeln sich an, wenn sie, ne? Ich habe es vorhin gesehen bei Dennis und Brian, du siehst es in den Augen. Es vibet, es float. Und das ist, ne? Und interessanterweise haben wir Christen oft, oder die modernen Christen oft, die Einstellung, dass Gebet immer etwas Spontanes sein muss, immer etwas, aber Jazzmusiker, die können so spontan sein und so improvisieren, weil sie davor gelernt haben, wie man spielt, weil sie davor die Noten gelernt haben. Es gehört ein jahrelanges Studium dazu, sich in die Musik hineinzudenken, sich hineinzulesen, ne? Das zu fühlen, das zu spüren. Und dann kommt es irgendwann zu diesem Spontanen, zu diesem Wunderschönen, ne? Zu diesem, was wir alle irgendwie an Musik lieben und schätzen, vor allem in Jazzmusik. Und deswegen ist es so, es war so ein Reminder für mich, ich habe oft dazu geneigt, einfach, anzufangen, ja, spontan mit Gott zu reden, aber zu lernen, dass selbst Jesus nicht unbedingt immer spontan gebetet hat, sondern sich super viele Gebete eben auf andere Gebete stützen, zum Beispiel in Matthäus 26, wo er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist entnommen aus dem Vater unser, was er davor in Matthäus 6 gebetet hat. Ne? Selbst Jesus stützt sich auf, ne? Und seine spontanen Gebete sind eingebettet in einem Training, in einem Rhythmus.
Und was man eben sagen muss beim Thema Gebet ist, ich lerne meinen Schöpfer kennen. Und ich lerne ihn kennen und gehe zu einem Alpha-Kurs und weiß vielleicht am Anfang theoretisch, wer er ist und lerne ihn auch dort persönlich kennen. Aber ich gehe Steps, die mich an das Herz von Jesus dran führen, während ich bete. Ich werde mehr eins mit Gott. Ich erfahre, so wie ich es vorhin auch gezeigt habe, in Nöten auf einmal bin ich close mit Gott und verstehe seine Gedanken und kann ihn hören, kann Bibeltexte anwenden. Das hat so eine große Kraft. Und ich möchte einfach Werbung dafür machen, an mich selber und an uns alle. Unser Leben ist so geprägt momentan davon, ich tue das, was ich spüre. Die größte Maxime in unserer Gesellschaft ist im Moment, das, was ich fühle, will ich tun, nichts anderes möchte ich tun. Und ich verstehe, woher dieser Freiheitsdrang kommt. Und es ist cool, dass wir so einen Luxus haben, gerade in Deutschland, in ganz vielen Bereichen auch so zu leben. Aber wenn ich nur das tue, was ich fühle, komme ich manchmal auch nicht irgendwo hin, wo ich hin möchte. Und das bedeutet, dass ich manchmal sage, ich tue jetzt Dinge, obwohl ich sie nicht spüre. Weil ich erst verstanden habe, dass sie richtig sind. Ich habe verstanden, dass für mich persönlich zweimal in der Woche gut ist, ins Fitnessstudio zu gehen. Und es gibt genug Möglichkeiten und genug Zeiten, wo ich sage, oh, nicht jetzt, so anstrengend. Aber zu sagen, wenn ich das möchte, muss ich etwas tun dafür. Und Gott schenkt uns eine ganz große Freiheit. Und letztendlich ist sein Wunsch hinter allem, dass wir ihn besser kennenlernen, in Freiheit kennenlernen. Aber er gibt uns Tools, wie wir es anwenden können. Und ich möchte einfach darum werben, seid Teil. Kommt einmal die Woche zum Morgengebet, kommt zweimal zum Morgengebet. Ihr könnt auch auf der Homepage euch so ein Guide runterladen und einfach mitbeten. Man kann sogar per Zoom sich einschalten. Es gibt auch auf unserer Homepage einen Link, wer es nicht schafft zu kommen. Aber lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns einfach sagen, wir gehen regelmäßig in Gottesdienst, auch wenn es Sonntagmorgens mir manchmal nicht danach ist. Aber indem ich einfach sage, nicht um die Plätze zu füllen, ihr kommt nicht wegen mir, sondern zu kommen und zu sagen, ich will konsequent in meine Muskeln, meiner Jüngerschaft trainieren, mir eine Kleingruppe zu suchen, in meine Bibel vielleicht eine neue zu kaufen und frisch anzufangen zu lesen. Es gibt so viele Möglichkeiten, weil ich denke, dass es sich lohnt, dass wir sagen, wir leben aus Gnade, aber in Nöten bekommen wir Widerstandskraft. Wir werden bewährt, wir kriegen Ausdauer. Und mit dieser Ausdauer, und das finde ich genial bei Römer 5, steht, mit dieser Ausdauer bekommst du eine neue Hoffnung. Auf einmal hast du Probleme um dich herum, aber Hoffnung ist trotzdem da, weil du deinen Schöpfer kennst und ganz close mit ihm lebst. Ich möchte gerne zum Schluss eine Bibelstelle lesen aus Philipper 4, Vers 12 bis 14 ist es, glaube ich. Sagt Paulus, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte, und schon am Ziel wäre. Keiner sitzt hier, übrigens keiner, nicht Willi, nicht ich, kein anderer, und sagt, wir haben es schon erreicht. Wir werden nie 100% ans Ende kommen. Mein Trainingsplan Jüngerschaft wird nie aufhören. Und dann geht es aber weiter, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, von Gott Besitz zu ergreifen, von seinen Möglichkeiten, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Es geht nicht darum, dass ich in die Vergangenheit schaue und sage, was habe ich bisher alles nicht getan. Sondern es geht darum, dass ich sage, ich gucke nach vorne und bin bereit für zu kämpfen, was ich erreichen möchte. Ich bin bereit, es in die Hand zu nehmen. Und hier steht, dass Christus zuerst von mir Besitz ergriffen hat. Nächste Woche taufen wir. Taufen sind sowas Schönes. Ich muss jedes Mal, habe ich Tränen in den Augen, wenn ich taufe. Wisst ihr warum? Weil ich merke, wie Christus Teil eines Lebens geworden ist und ein Mensch auf einmal die himmlische Schöpfung, die himmlische Herrlichkeit in seinem Leben erleben kann und damit auch eine Entscheidung fällt und sagt, ich möchte an Gott glauben und damit die Ewigkeit erlebt und Befreiung erlebt. Und ich möchte gerne hier einladen, egal an welcher Stelle du stehst, ob du sagst, ich habe gerade 5 Jahre Bibelstudium hinter mir und bin voll in dieser ganzen Soße drin und bin voll in Jüngerschaft am Trainieren und habe schon Muckis. Oder ob du sagst, ich stehe ganz am Anfang. Und vielleicht ist der erste Schritt, dass du sagst, um meine Jüngerschaft zu leben, lasse ich erstmal Jesus von mir Besitz ergreifen. Das klingt so ein bisschen krass, aber Christus will einfach dich umarmen und dich lieben, dass du sein Kind werden kannst. Oder ist der Schritt, dass du sagst, ich werde Prinzipien in meinem Leben installieren, um in meiner Jüngerschaft zu trainieren und zu wachsen, was es auch immer sein mag. Das ist deine Entscheidung. Wir wollen Werbung dafür machen. Wir als Kirche, dass wir uns gegenseitig trainieren und stärken daran. Und ich lade euch ein, aufzustehen und dass wir zusammen einfach beten zum Abschluss dieser Predigt. Vielleicht können ein paar Leute helfen, die Sachen hier vorne wegzuräumen, damit gleich die Worship-Band kommen kann. Und ich möchte gerne einfach, dass wir die Augen schließen. Und wisst ihr, wir taufen nächste Woche. Lass uns die Augen schließen, einfach für uns gerade die Worte zu hören und bei Gott zu sein. Wir werden nächste Woche taufen und es haben sich einige Leute zur Taufe gemeldet. Wir freuen uns richtig darüber. Wir würden auch die Taufe feiern, wenn nur einer sich meldet. Geht nicht um die Anzahl. Aber mein Eindruck ist, dass hier noch Leute im Raum sind, die sagen, diesen Schritt in meiner Jüngerschaft, eine Grundlage zu leben, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt allen zu zeigen, ich gehöre zu Christus, ich tauche unter, mein alter Mensch ist gestorben, mein neuer Mensch ist wieder auferstanden. Das zu zeigen, ist vielleicht ein wichtiger Schritt in deiner Jüngerschaft, um eine Grundlage zu legen. Komm gerne auf mich zu nach dem Gottesdienst, komm gerne auf uns zu. Aber vielleicht ist auch jemand hier im Raum, der sagt, bei mir ist der Schritt sogar noch davor wichtig. Ich habe die Entscheidung, überhaupt in Kontakt mit Gott zu kommen, und zu sagen, ich erlaube, das klingt krass, aber ich glaube, es ist wichtig, das auch so zu benennen, dass Christus Besitz von mir ergreifen kann und mich leiten und führen kann. Und dass ich mein ganzes Leben ihm gebe. Vielleicht ist dieser Schritt heute Morgen für dich dran. Und letztendlich ist es nichts, was du tust, sondern etwas, was du zulässt. Einfach in deinem Herzen, indem du Christus die Erlaubnis gibst, dass er dein Herr sein darf, dass er dein Retter sein darf, dass er dich lieben darf und dir vergeben darf. Und falls jemand hier in diesem Raum ist, möchte ich dich einladen, ein kurzes Gebet nachzusprechen. Und das geht ganz kurz. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und du kannst es einfach für dich jetzt im Herzen tun und ich möchte dir kurz Zeit dafür geben. Falls du dieses Gebet gerade für dich gesprochen hast, wir haben alle die Augen geschlossen, das ist immer das Schöne, dann sieht niemand was, dann streck doch einfach zu Gott vielleicht deine Hand aus oder öffne deine Handfläche und sag, Gott, ich habe gerade dieses Gebet gesprochen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jeden segnest, der gerade in seinem Herzen diese Entscheidung gefällt hat. Und danke, dass Menschen gerade in deinen Arm gelaufen sind und nach Hause gekommen sind und Gnade erleben und erleben, wie du am Kreuz für sie gestorben bist. Danke, dass du Sieger über ihrem Leben bist. Dass du ihnen alle Schuld vergibst und dass sie in Ewigkeit, in Herrlichkeit leben können. Danke, dass sie Teil einer Familie werden können, die sich Kirche nennt. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest für ihre Schritte und die Grundlage in ihrem Glauben. Segne jeden hier in diesem Raum für unsere Jüngerschaft und für unseren Glauben, aber bewusst die, die sich für dich entschieden haben. Danke, Jesus, in deinem Namen. Amen. Komm, lass uns dir Ehre geben und noch singen zusammen.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.